die haben so starke emotionale Antennen und das finde ich so spannend. Also es gibt viele andere Forschungsbereiche, wo wir wirklich sehen, dass Menschen, die aufeinander abgestimmt sind, das geht sowohl über die Spiegelneuronen, das geht sogar über die Herzrate. Also das ist auch eine körperliche Abstimmung. Das heißt, es reicht nicht, dass ich möchte, dass mein Kind es nicht merkt. Das, was ich körperlich ausstrahle, das kommt einfach da an. Und da kann ich tun, was ich will, es kommt trotzdem an. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns halt wohlfühlen, ne?
Hallihallo! Du hörst den Podcast Lieblingseltern? Schön, dass du wieder zuhören möchtest. Mein Name ist Nina de Beeg und ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit den Entwicklungen, die geschehen, wenn ein Kind in eine Familie geboren wird. Einmal mit der kindlichen Entwicklung in allen Bereichen und auch mit den Entwicklungen, die die Mütter und Väter so machen. In unzähligen Beratungen und Gesprächen mit jungen Eltern kommt immer das Thema Krippe, Tagespflege oder allgemein das Thema Betreuung auf, die geplant werden will, wenn die Elternzeit endet. Ich habe heute wieder eine absolut kompetente Gesprächspartnerin genau für dieses Thema gewinnen können. Hallo, Professor Dr. Marjan Alemzadeh.
Hallo Nina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, ich freue mich ganz irre, dass du Lust hast, über das Thema zu reden. Und wir kennen uns auch. Wir sind uns im März diesem Jahres auf einem Kongress über Bindung und Autonomie begegnet, in dem du auf einer Podiumsdiskussion teilgenommen hast, nicht? Und ehrlich gesagt, wir sind jetzt hier ja quasi unter uns. Wir haben uns auch da 10 Minuten vorher, vor dieser Diskussion schon kennengelernt. Und zwar auf der Herrentoilette, weißt du noch?
Ja, weil die Frauentoilette ziemlich voll war. Und da haben wir den Moment genutzt und sind auf die leere Herrentoilette gegangen.
Genau. Und haben uns beglückwünscht, dass wir echt so emanzipiert und so freigeistig sind, uns nicht in die lange Schlange vor der Damentoilette einzureihen, sondern einfach die freie Fahrt auf die Herrentoilette zu nutzen. Das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben.
Sehr schön. Ja, das stimmt. Und das am Internationalen Frauentag, ne? Hatten wir uns doch da noch. Genau, das hat sehr gut gepasst. War eine schöne Begegnung.
Genau, und wir haben uns beglückwünscht, wie frei wir im Kopf sind.
So war das.
So, genau, und danach habe ich, genau, danach saß du halt dann auf der Podiumsdiskussion und ich habe über deine neue und, wie ich finde, total innovative Forschung zum Thema Krippeneingewöhnung erfahren. Und dann war ich total Feuer und Flamme, weil hierzu haben wir, glaube ich, auch schon, ich glaube, 3 Podcast-Episoden gemacht. Und jetzt kommt hier noch die 4., auf die ich mich total freue, weil ich jetzt hier nochmal unter uns gesagt, es echt leid bin, von Eingewöhnungen zu hören, die misslingen und die abgebrochen werden oder die so ablaufen, dass die Kinder in der Krippe weinen, also im Gruppenraum weinen und die Mutter im Auto sitzt oder im Nebenraum sitzt und ebenfalls weint. Also das höre ich wirklich, wirklich viel und seit Jahren. Und ich bin unglaublich neugierig auf dein Konzept, das heißt auf eine Idee, das zu verändern. Und bevor du uns das erklärst jetzt bitte, was dein Modell so besonders macht, lass uns doch mal grundsätzlich klären. Was genau wird denn eigentlich so unter Eingewöhnung überhaupt bisher verstanden? Und warum hast du dich entschieden, das als Forschungsgegenstand zu nehmen? Das heißt, da zu gucken, ob es etwas gibt, was diesen Zustand verändern kann.
Ja, sehr gern. Dann starte ich gern mal. Also ich glaube, da kann ich sehr gut an dem anknüpfen, was du gesagt hast. Warum habe ich das zu meinem Forschungsgegenstand gemacht? Genau, eigentlich aus dem ähnlichen Grund, wie du es eben schon eingeleitet hast, dass ich jetzt auch ein bisschen leid war und es auch mich wirklich sehr irritiert hat, warum wir so häufig Kinder sehen und auch Eltern sehen, die so stark leiden müssen bei diesem Übergangsprozess. Ne? Also ich habe zum Thema Partizipation geforscht, zum Beispiel in der Kita. Und da bin ich dann wirklich in den Kitas drin. Also meine Forschung sieht nicht so aus, dass ich bei mir an der Hochschule im Büro sitze oder in einem Labor sitze, wie das manche Psychologen, die dann Experimente machen mit den Kindern, sondern ethnografische Forschung heißt, ich gehe wirklich in die Kitas rein und beobachte vor Ort und bin sozusagen wirklich im Forschungsfeld, ganz authentisch, so wie halt der Alltag läuft. Und das finde ich das sehr Spannende. Und damals war es halt so, dass ich, also ich sage mal, dieses Thema ist mir immer begegnet, schon bei meinem allerersten Praktikum, wo ich selbst noch studiert habe, wo mir eine nicht gelungene Eingewöhnung sehr ins Auge gefallen ist und das Leid eines kleinen Krippenkindes mit seiner Mutter und ich mich da total reinbegeben habe, um die irgendwie zu unterstützen. Und es ist tatsächlich gelungen. Und ich war Studentin damals, also ich hatte damals noch selber keine Ahnung von Eingewöhnung, weil ich noch kein Seminar dazu gehabt hatte. Und trotzdem war einfach so dieses emotionale Leid so stark zu spüren und von so ein ganz krasses Bedürfnis da auch unterstützen zu wollen damals. Und diese Begegnung hatte ich irgendwie über die Jahre immer, immer wieder. Und wie gesagt, bei der Partizipationsforschung, da habe ich mir halt angeschaut, welche Situationen im Alltag lassen eigentlich wirklich Partizipation zu, also Mitbestimmung, Beteiligung, Teilhabe von Kindern. Und ja, da ist mir aufgefallen, dass das in dem Bereich total unterm Radar lief. Also, dass selbst Kitas, die das so ganz groß auf der Fahne sich geschrieben hatten, dass sie Partizipation leben und dass ihnen Partizipation ganz wichtig ist, dass ich dann in den Kitas selber dann gesehen habe, na ja, okay, vielleicht in der Kinderkonferenz, da werden dann die Kinder befragt, was sie lieber machen würden heute. Aber in den aus meiner Sicht wirklich relevanten Punkten, also da, wo es halt um das emotionale Wohlbefinden von Kindern geht und Kinder ein sehr, sehr aus meiner Sicht großes Bedürfnis haben, auch einbezogen zu werden in den Verlauf, sag ich mal, von so einer Eingewöhnung, wie sie verläuft, da habe ich das eigentlich so gut wie nie erlebt. Also da stand fast immer ein Plan zu Beginn. Ich glaube auch, dass dieser Plan missverstanden wird. Also das Berliner Modell, was sehr weit verbreitet ist, gibt ja schon einen Zeitplan vor, wobei die auch schon von Anfang an immer gesagt haben, dass man das individuell anpassen soll. Und viele Kitas leben es aber wirklich so eher nach so einem, nach Vorgabe, nach einem starren Plan. Und da wurde halt wenig irgendwie an Bedürfnissen von Kindern oder Eltern wirklich mit einbezogen. Und das war so der Startpunkt eigentlich, wo ich so gedacht habe, nee, da muss es doch auch noch was anderes geben, das muss doch auch anders laufen können. Und dann habe ich mich erstmal an die Recherchen gemacht, habe geguckt, was gibt es sonst noch, habe auch andere spannende Dinge gefunden, wo ich auch viel von aufgegriffen habe und habe dann so meins daraus entwickelt. So war der Start.
Okay, mal damit ich das verstehe, so in ganz, ganz, ganz praktisch. Also die Eltern, die uns jetzt zuhören, die planen entweder eine Eingewöhnung, denen steht die Eingewöhnung bevor oder die sind mittendrin oder die hören interessiert, wie es denn hätte anders laufen können, vielleicht so. Und eingewöhnt wird ja, das ist das so, ich glaube, dass das regional möglicherweise auch sehr unterschiedlich ist, aber so in meinem Umfeld wird um den ersten Geburtstag herum eingewöhnt. Das heißt, da sind die Kinder 14, 15, 16 Monate. Das ist so der, aus meiner Sicht, der Schwerpunkt. Entspricht das dem, was du rausfindest, oder ist das für dich ganz anders?
Das passt schon. Tatsächlich, das finde ich zum Beispiel auch eigentlich suboptimal. Schade, dass die meisten Bundesländer immer so wie auch die Schule startet, im Sommer Kinder aufnehmen. Nicht alle Bundesländer machen das so. Also Hessen zum Beispiel nimmt ganzjährig auf, was ich sehr, sehr gut finde. Aber in vielen, vielen Bundesländern, dazu gehört auch NRW, dazu gehören wirklich fast alle. Die nehmen immer im Sommer auf. Und dann ist es eigentlich, hängt es davon dann ab, wie alt ist das Kind denn im August? Also wenn ein Kind, sage ich mal, im Juni 1 geworden ist, dann ist es, wie du gesagt hast, dann 13 Monate alt. Vielleicht hat es aber auch Pech und hat irgendwie im September erst Geburtstag und darf dann erst vielleicht auch erst im nächsten Jahr kommen, obwohl die Eltern und das Gefühl haben, das Kind wäre eigentlich schon soweit. Also das ist sehr abhängig, auch ab welchem Monat die Kitas aufnehmen. Es gibt ja Kitas, die nehmen sogar schon Kinder ab 4 Monate auf. Aber ich habe den gleichen Eindruck wie du, die meisten sind roundabout ein Jahr während des Eingewöhnungsprozesses. Das stimmt, wenn sie anfangen.
Also wenn du von Partizipation, also von Beteiligung sprichst, so, dann ist ja so der Platzhirsch, ne, Berliner Modell, sieht ja erst vor, dass die Eltern also dass die Eltern im Gruppenraum bleiben. So. Und dann kommt irgendwann geplant die Trennung für eine kurze Zeit, so. Und dann ist das, was ich sehe, dass das eigentlich weder Mutter noch Kind oft wollen. So. Und das ist emotional für die Mütter eine große Aufgabe. Okay, ich versuche jetzt ganz stark zu sein, dass mein Kind nicht merkt, dass das auch für mich hier dass das Eis unter mir jetzt auch ganz schön dünn ist. Und für das Kind möglicherweise auch. Und was ist jetzt als allererstes anders bei dem Modell der Partizipation? Das heißt, wie ist es praktisch anders zu lösen? Ich bin unglaublich neugierig.
Also, das ist genau der springende Punkt. Erstmal verabschieden wir uns komplett von einem Zeitplan. Natürlich wissen wir auch, Eltern brauchen einen ungefähren Rahmen. Der ist bei allen Modellen gleich. Der ist 4 bis 6 Wochen. Den geben eigentlich alle Modelle vor. Und dennoch sagen wir, seid ganz, ganz offen, was der Prozess mit sich bringt. Und bei uns ist es halt so, es gibt kein Handout, wo man dann liest, ja, dann und dann ist der erste Trennungsversuch. Der erste Trennungsversuch wird entschieden nach den kindlichen und das und ist mir ganz, ganz wichtig, elterlichen Signalen. Das heißt, im besten Falle, also die Fachkräfte, die von uns fort- und weitergebildet werden, die kriegen ganz viel Know-how dazu, woran erkenne ich denn, ob ein Kind und sein Elternteil bereit für eine erste Verabschiedung sind. Und ich kann direkt sagen, also pauschal, das ist die einzige Zeitempfehlung, die ich mache, ist es, dass wir sagen, ganz pauschal empfehlen wir grundsätzlich vor der 2. Woche gar keine Trennung zu machen. Ich empfinde das ähnlich wie du, am 3., 4. Tag sind in der Regel fast nie die Kinder und die Eltern wirklich bereit für eine erste Trennung. Und auch da, nur um es klarzustellen, ne, auch wenn ich jetzt hier nicht die Vertreterin des Berliner Modells bin, aber in der Grundidee damals vom Berliner Modell war es eigentlich auch nur, dass er das eingesetzt hat, um so ein allererstes Gefühl dafür zu bekommen, wird das eher eine längere oder eine kürzere Eingewöhnung? Wie ist das Bindungsverhalten des Kindes? Das war der Ursprungsgedanke damals. Und dennoch, wird es eigentlich fast immer so umgesetzt, dass man an dem Tag anfängt mit den Trennungen und die dann von Tag zu Tag auch erhöht. Ja, laut meinen Beobachtungen meistens ganz egal davon, wie Eltern und Kinder reagiert haben. Und aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen, genau das ist für mich der springende Punkt, dass ich in meinen Beobachtungen eigentlich ganz oft gesehen habe, dass der 3., 4. Tag meistens so ein ganz, ganz entscheidender Tag ist, wo die Kinder erstmalig in so ein Gefühl von so einem richtig guten Kontakt kommen zur Fachkraft oder Tagesmutter. Vorher sind die einfach da, die nehmen wahr, die gucken, was ist hier alles neu, beteiligen sich. Und so an dem 3., 4. Tag fangen die meistens an, wirklich ihre Fühler auch in Richtung Fachkraft, Tagespflegemutter noch mal mehr nach, ja, so auszuweiten, ne? Und so ein Gefühl zu bekommen, wer ist diese Frau oder der Mann? Es gibt ja auch Erzieher, auch wenn es weniger sind. Wie ist das so mit dem? Und dann kommen sie so gerade in so erste schöne Kontaktversuche. Und aus meiner Sicht macht das ganz schön viel kaputt. Wenn ich dann sage, ja, das ist doch jetzt ein super Moment für die Trennung. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr oft beobachten können. Also, dass die allerersten Annäherungsversuche, die wirklich schönen Momente, die erstmalig aufgetaucht sind von den Fachkräften, genutzt worden als, ach, guck mal, jetzt haben wir doch gerade so einen schönen Moment, da können Sie doch jetzt mal rausgehen. Und ich habe immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte, oh nein,
Ja.
gerade nicht. Also es ist doch gerade so ein schöner Moment. Warum soll denn jetzt das Elternteil gehen und das Kind vollkommen verunsichern? Weil es geht doch jetzt erst überhaupt in den
Ja.
Beziehungsaufbau rein.
Ja, absolut. Absolut. Und dann, ja, total toll. Und was macht dein Vorschlag, dein Modell dann anders? Also ich habe gehört, es dauert, du gibst mehr Zeit, ne? Logischerweise, weil Beziehung braucht Zeit, das können wir nicht anknipsen. Wie füllt dieses oder wie füllt dein Konzept diese Zeit? Was passiert dann weiter?
Genau, also es steht im Fokus, steht, dass sich eine tragfähige Beziehung zwischen der neuen Bezugsperson des Kindes und dem Kind aufbauen kann. Also, dass die das aktiv miteinander aufbauen. Ja? Und damit das gelingen kann, sollte sich das Kind und die Familie, das Familienteil, was eingewöhnt, einfach wohlfühlen können. Das bedeutet, dass die zum Beispiel in der allerersten Zeit, das heißt dann die Phase des Ankommens in der Einrichtung, dass die in der Zeit so sein können, wie sie sind. Es gibt keine Vorgaben im partizipatorischen Eingewöhnungsmodell. Also auch das habe ich als extrem störend empfunden, wenn man zum Beispiel den Eltern sagt, so, da vorne ist der Stuhl, hier ist ihr Platz, nehmen Sie bitte dort Platz und seien Sie für Ihr Kind da, aber möglichst passiv. Das geht aus meiner Sicht nicht. Also wenn ich wirklich für ein Kind da sein soll, wenn die Botschaft ernsthaft gemeint ist, sei ein sicherer Hafen für dein Kind, dann muss ich als Elternteil mich so verhalten können, wie ich auch wirklich bin, meinem Kind gegenüber. Und deshalb dürfen die sich frei bewegen. Ja, also die Mama oder der Papa oder Oma, Opa, wer auch immer eingewöhnt, darf das Kind ganz normal begleiten. Und wenn ich grundsätzlich eine Mama oder ein Papa bin, der ganz viel mitläuft, wenn mein Kind irgendwas erkundet oder auch vielleicht bleibe ich sitzen und nachher ruft mir mein Kind aber zu, guck mal, Mama, Auto oder spricht auch noch nicht und macht nur brumm, brumm, ja, und zeigt mir irgendwie was. Und
Ja.
indem es mir das zeigt, merke ich, oh ja, du hast was entdeckt. Das wäre so normalerweise der Moment, wo das Elternteil sich dann auf das Kind zubewegt und sagt, zeig mal, was hast denn du entdeckt? Und das sage ich, da unterstützen wir ganz stark
Ja.
und sagen, ja, dann machen Sie das auf jeden Fall. Weil das gibt ja dem Kind Sicherheit zu zeigen, oh, guck mal, hier
Ja.
ist ein toller Ort, hier erkunde ich was. Also ich ziehe mal den Vergleich, wenn man mit den Kindern das erste Mal in ein Café geht oder auf einen Spielplatz. Da setzt man sich ja auch nicht sofort auf die Bank oder auf seinen Platz und lässt das Kind alleine ziehen, sondern erstmal geht man mit und ist dabei und unterstützt und guckt. Und irgendwann, wenn man merkt, das Kind ist im Spiel, setzt man sich vielleicht auch mal hin und trinkt seinen Kaffee und schaut, ob alles in Ordnung ist. Aber das ist, ja, das läuft ja ganz intuitiv eigentlich, wie man das macht. Aber es ist eher unintuitiv für Eltern, dass sie sich starr auf ihren Platz setzen und das Kind gehen lassen, weil sie ja eigentlich in sich dieses System haben, was Bindungstheoretisch ja sehr, sehr gut auch begründet ist mit der Explorationswippe, immer dann das Kind zu unterstützen, wenn es Unterstützung braucht und im besten Falle aber auch ein gutes Gespür zu haben, wenn das Kind einen gerade nicht braucht, dann einfach nur, in Anführungsstrichen, nur da zu sein. So. Und das dürfen die dann. Das sollen die erstmal, die ersten Tage einfach nur so machen und damit ein ganz, ganz großes Gefühl von Sicherheit gewinnen und von, hey, es fühlt sich gut an, hier zu sein, sowohl für mich als Kind als auch für mein Elternteil, was mich hier gerade begleitet.
Ja. Vielleicht erklären wir noch mal kurz für die Explorationswippe noch nicht kennen, was damit gemeint ist. Das ist ja, das passt ja jetzt hier gerade total gut. Das heißt, die geht ja davon aus, dass ein Kind dann anfängt zu gucken, was ist denn hier links und rechts so und zu erforschen, zu explorieren, wenn ausreichend Bindung da war. Das heißt, wenn man sich so eine Wippe vorstellt, wenn der Teil Bindung echt so richtig schwer wiegt und die Kinder wirklich voll sind damit, dann explorieren sie. Und das hast du genutzt. So und
Genau.
ja.
Also ich merke, wann ist das Kind sicher? Und interessanterweise ist das aber entstanden, weil ich es immer umgekehrt beobachtet habe. Also für mich war ein Problem aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive am Berliner Modell, Und ich habe es auch selber tatsächlich erlebt, auch aus der Mutterperspektive, aber ich habe es auch tausende von Malen beobachtet, dass wenn Eltern, das ist für mich eine ambivalente Botschaft, zu sagen, nehmen Sie hier Platz, aber strahlen Sie Ihrem Kind Sicherheit aus. Weil wenn mein Kind mir eine ganz andere Botschaft schickt und mein Kind sagt, Mama, komm mit, ich will dir was zeigen, dann ist es ja was, was ich normalerweise gerne nachgehen möchte und tun möchte. Wenn ich aber 5 Minuten vorher von der Fachkraft oder Tagesmutter gehört habe, lassen Sie Ihr Kind bitte alleine die Räume erobern und Sie bleiben einfach nur hier, wenn Ihr Kind was braucht, kommt es zu Ihnen zurück, dann bin ich ja irgendwie in so einer Ambivalenz drin. Weil ich will eigentlich was anderes tun, aber ich habe ja einen Auftrag bekommen und natürlich möchte ich ja jetzt auch nicht meine Beziehung gefährden zu der neuen Person, die sich demnächst um mein Kind kümmert. Also will ich natürlich auch gut mitmachen. So, ne? Und das war schon mal die erste Hürde, die sich extrem legt, wenn man sagt, nein, verhalten Sie sich einfach ganz normal, ne? Und gehen Sie dem nach, was Sie gerade für richtig halten. Und ja, das passiert dann in dem Fall so. Und da kann man erstmal, und da ist das Kind ist ja auch gewohnt, dass die Eltern sich erstmal kümmern. Also selbst wenn man Freunde besuchen geht, die man gut kennt, oder vielleicht Oma und Opa, die man vielleicht nur einmal im Jahr sieht, wenn das so ist, dass man weiter weg wohnt oder so, dann ist es ja auch nicht so, dass ich just in dem Moment, wo ich da ankomme, mich irgendwo hinsetze und die Verantwortung für mein Kind komplett abgebe. Sondern da wärmt man sich ja erstmal miteinander auf. Also da kümmert man sich ja erstmal selber und guckt und so, wie werden die warm miteinander und stellt so ganz langsam Kontakt her und irgendwann so merkt man, ach, guck mal, das klappt ganz gut und dann zieht man sich mal kurz in die Küche zurück und kommt wieder. Kind läuft vielleicht auch hinterher. Aber das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Deshalb finde ich das andere eher sehr unnatürlich. Und was passiert? Wir waren bei der Bindungsexplorationswippe, ne? Die wolltest du nochmal erklärt haben. Was halt passiert, sobald das Kind spürt, da ist eine Verunsicherung und es spürt es ja. Also wenn ich als Kind meiner Mama sage, guck mal, ich will dir was zeigen und die Mama sagt jetzt aus 2 Meter Entfernung vielleicht, ah ja, toll, aber kommt nicht wie sonst zu mir oder fragt auch nicht mehr nach, weil sie hat ja eigentlich die Botschaft gehabt, sei passiv. Dann merkt ja das Kind, warum ist denn die so komisch? Macht die ja sonst nicht so. Und indem das Kind spürt, die ist aber komisch, wird automatisch das Bindungssystem des Kindes wieder aktiviert. Und das Kind fühlt sich sozusagen dazu berufen, zurück zur Mutter zu kehren, weil halt jetzt das Explorationssystem runtergeht. Also ich kann nie beides aktiviert haben. Ich kann entweder explorieren, das mache ich immer, wenn ich mich sicher und wohlfühle. Und wenn irgendeine Art von Unsicherheit kommt, dann geht bei mir als Kind mein Bindungssystem wird aktiviert und ich weiß, oh, ich gehe lieber in Sicherheit. Und das verhindern wir damit sozusagen, wenn wir das anders leben.
Ja, mein Herz und mein Kopf hüpft gerade vor Freude. Weil das
Sehr gut.
ist bestechend logisch, ne?
Ja,
Wirklich
finde ich
bestechend
auch.
logisch. Also das genau, du hast gesagt, die Mütter bekommen die Möglichkeit, authentisch zu sein oder einfach authentisch zu bleiben. Für ihr Kind das zu bleiben, was sie immer sind. So. Und das ist auch das, was mich wirklich echt seit Jahren so anfixt, zu sehen, die Mütter machen etwas, was sie eigentlich gar nicht fühlen und wollen. So, und es ist ja nun mal so, dass bevor Mutter und Kind sind doch noch zum Teil wirklich mit anderthalb, diese symbiotische Verbindung löst sich ja erst langsam auf. Das heißt, die sind doch wirklich so eng miteinander. So erkläre ich das den Müttern in der Beratung immer. Bevor du weißt, dass du dich irgendwie fühlst, dass du irgendwie gerade ein bisschen gereizt bist oder dass du ein bisschen wütend bist, weiß dein Kind das schon 3 Sekunden vor dir, weil es einfach echt so eng ist. Und dann tun Mütter in der Eingewöhnung etwas, was sie eigentlich nicht wollen und hoffen, dass es das Kind nicht merkt. Das ist doch total paradox.
Das geht nicht. Die haben so starke emotionale Antennen und das finde ich so spannend. Also es gibt viele andere Forschungsbereiche, wo wir wirklich sehen, dass Menschen, die aufeinander abgestimmt sind, Das geht sowohl über die Spiegelneuronen, das geht sogar über die Herzrate. Also das ist auch eine körperliche Abstimmung. Das heißt, es reicht nicht, dass ich möchte, dass mein Kind es nicht merkt. Das, was ich körperlich ausstrahle, das kommt einfach da an. Und da kann ich tun, was ich will, es kommt trotzdem an. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns halt wohlfühlen, ne? Und das total Spannende daran ist jetzt, dass die vielen Kitas und Tagesmüttern, mit denen ich zusammenarbeite, dass die mir eigentlich berichten, also erstmal sagen die genau wie du, ach spannend, ist doch eigentlich total klar, warum haben wir es überhaupt irgendwie anders gemacht? Verstehen die dann selber oft gar nicht und merken, also so logisch, und dann machen sie das. Und das total Schöne daran ist aber auch, dass die jetzt sogar selber erkennen, zu sagen, und es entlastet uns auch total, weil viele sagen, dass das ein extremer Druck für sie ist, dass sie das Gefühl haben müssen, ich muss in 3 Tagen eine Beziehung aufgebaut haben, so dass die Mutter gehen kann, und egal wie dieses Kind sich verhält, muss ich es schaffen, dieses Kind zu beruhigen. Und das hat ja auch ein wirklich hohes Druckpotenzial. Und die sagen, da fällt ganz viel von ihnen ab, wenn sie jetzt so vorgehen. Das ist das eine. Das heißt, auch die strahlen viel mehr Entspannung aus, was sich natürlich auch auf die Kinder auswirkt. Und noch hinzu, und das finde ich richtig schön, kommt, und das ist auch bewusst bei uns so eingeplant, dass die Fachkräfte diese Zeit auch nutzen dürfen und sollen, um das Eltern-Kind-Paar wahrnehmend zu beobachten. Also ganz, ganz wohlwollend wahrzunehmen, wie sind die so miteinander? Wie ist es bei denen? Wie verhalten die sich eigentlich normal? Und auch das finde ich unglaublich wichtig, weil ich will ja als Fachkraft ein Kind wirklich kennenlernen. Und wenn ich in so eine künstlich situierte Situation gehe, wo sich weder Mutter so verhält, wie es normalerweise ist, und dadurch das Kind auch sich nicht so verhält, wie es normalerweise ist, habe ich ja eigentlich gar kein realistisches Bild davon, wie die eigentlich sind. Ne? Und so, wir sagen dann auch, nutzen Sie die Eltern als Brücke, nutzen Sie auch, dass die Eltern da sind, die Zeit für Gespräche. Und die sind dann auch überall dabei. Also die gehen mit zum Essen, die dürfen auch mitessen, die sitzen dann zusammen im Morgenkreis, und da entstehen unglaublich schöne Gespräche. Dann sitzt man am Essen und fragt, ja, wie ist das denn zu Hause? Ist Ihr Kind schon allein oder wird es noch gern gefüttert? Was mag es denn gern? Was ist es denn gar nicht gern? Mag es ein Lätzchen anhaben oder wie machen Sie das zu Hause? Ist es dann eher im Body und danach wechselt man das? Also da entstehen so viele schöne Momente auch dadurch, dass die Eltern sozusagen mit wirklich aktiv dabei sind, dass da auch wirklich ein Vertrauen aufgebaut wird. Das heißt, bei uns geht es eigentlich erstmal um Vertrauenaufbau zwischen Eltern und Fachkraft und Tagesmutter. Und dadurch, dass das passiert, ist dann so viel Sicherheit und ah, so ist das hier und ach so, und da fühle ich mich aber gut und ach dies, aber das ist ja toll zu hören, dass die darauf auch eingeht, dass mein Kind überhaupt keine Lätzchen mag. Und auch wenn alle anderen Lätzchen anhaben, darf mein Kind es auslassen. Also all das beruhigt ja auch Eltern, weil sie ja vorher tausend Fragen, tausend Sorgen, tausend Ängste, klappt das denn? Ne? Und dann erleben sie plötzlich alles, wie es klappt. Und dadurch können die ja viel lockerer lassen. Also auch da gehen wir weg von dieser typischen Struktur, die ganz viele haben, kommen Sie bitte jeden Tag von 9 bis 10 und wechseln in der Zeit wirklich viele Situationen, damit die alles mal erlebt haben. Das Ankommen, das Freispiel, das Mittagessen, sogar das ins Bett bringen. Also alle Situationen erleben die Eltern einmal mit. Und das Kind erlebt es sozusagen in Begleitung des sicheren Hafens und der sicheren Basis. Da können wir gleich auch gerne noch mal 2 Sätze zu sagen. Und dadurch ist einfach schon ganz, ganz, ganz viel an Fragen geklärt und im besten Falle, wenn die Eltern jetzt gute Erfahrungen machen, halt auch ganz viel an Sicherheit gegeben für beide, für das Kind und für die Eltern.
Ja, absolut. Und wann, also dieser Moment der Trennung ist dann etwas, was einfach irgendwie natürlich dann geschieht, nicht? Oder also wenn ich mir angucke, die Eltern haben ja ein Ziel, die wollen ja arbeiten. Und da gibt es ja meistens auch irgendeine Deadline. Bis dann ist mein erster Arbeitstag so. Und dann kann ich mir als Mutter jetzt, wenn ich also das Glück habe, dass die Tagesmutter oder die Krippe, die Kita, dein Modell so ein bisschen beherzigt oder tatsächlich umsetzt, dann kann ich mir schon vornehmen, okay, ich brauche mehr Zeit. So, das lässt sich planen. Das ist ja alles etwas, was zu planen ist. Wie ist dann dieser Moment? Das heißt, wann wird entschieden, okay, jetzt guck doch mal, geh doch mal. Oder die Mutter, oder entscheiden das die Eltern selber? Wie handhabt ihr das?
Genau, also das sind verschiedene Dinge. Eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig. Wir nehmen uns ganz viel Zeit und trotzdem dauert das partizipatorische Eingewöhnungsmodell im Ganzen nicht länger als die anderen Modelle. Die Eltern sind nur viel intensiver beteiligt. Das ist der springende Punkt, ne? Also es ist natürlich anders, ob ich ab dem dritten Tag schon rausgeschmissen werde oder rausgehen darf, je nachdem, wie man sieht, erleben die Eltern ja auch unterschiedlich. Aber wir haben da jetzt tatsächlich noch nicht so viele Zahlen. Wir sind gerade an mehreren Umfragen, wo wir auch das versuchen herauszufinden. Aber ich sage jetzt mal, in einer meiner Forschungskitas haben wir den Durchschnitt mal erfasst von 2 Jahren. Und es war wirklich so, dass die durchschnittliche Eingewöhnungszeit, und die machen das sehr, sehr sensibel, sehr feinfühlig mit viel Zeit, bei diesen Kindern 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen betragen hat. Das ist nicht
Krass.
länger als andere Eingewöhnungen.
Krass.
Genau. Also man denkt es immer nur, weil man einfach da dieses Ganze drumherum hat, was man sonst nicht hat. Aber genau das ist jetzt der springende Punkt. Wenn ich 2 Wochen Zeit hatte, um eine richtig tragfähige Beziehung aufgebaut habe und es dann zu den ersten Verabschiedungen kommt, dann ist es meistens so, dass diese ersten Verabschiedungen sehr viel leichter, sehr viel sanfter, sehr viel natürlicher gelingen können und dass dadurch es, sage ich mal, auch nach hinten hin weniger Komplikationen in den allermeisten Fällen gibt, weil das Kind und die Eltern sich ja beide sicher fühlen. Und das war deine Frage. Ich nenne gleich noch ein paar Signale, woran man das gut erkennen kann. Aber es ist halt so, dass, also wenn die Fachkraft oder die Tagesmutter für sich das Gefühl hat, wir sind langsam soweit. Und es ist, unser Modell hat 7 Phasen. Die haben da auch die haben da mehrere Leitfäden. Es gibt übrigens auch einen für Eltern. Es gibt ein Handout bei uns auf der Website für Eltern, woran die auch selber erkennen können, wo sind wir denn vielleicht gerade ungefähr. Und erst nach der Phase 4 Beziehung aufbauen, kommt die Phase 5, sich in der Einrichtung wohlfühlen, wo man dann wirklich sieht, okay, das Kind weiß schon hier wirklich, wann was stattfindet. Also zum Beispiel kommt der Glockenton und das Kind weiß, der Morgenkreis fängt jetzt hier an. Ja, oder wenn das Mittagessen stattfindet, da ist irgendwie ein bestimmtes Signal oder ein Ritual, was die Kinder kennen, und das setzt sich sofort an den Tisch und weiß, jetzt wird gegessen. Und natürlich aber auch die ganzen Signale von Wohlbefinden. Also das Kind zeigt in Gestik und Mimik, dass es lächelt, dass es auf die Fachkraft eingeht, dass es schon mit anderen Kindern spielt, dass es Interesse für andere Kinder zeigt, die anderen Kinder auch an dem neuen Kind Interesse zeigen, Spielmomente stattfinden. Das sind alles Momente, die wir sozusagen beobachten können und sehen können, ja, das macht es schon und das macht es schon und es lässt sich schon erste Pflegesituationen von der Fachkraft übernehmen. Das bahnen wir natürlich alles langsam Stück für Stück an. Und wenn die Fachkraft dann das Gefühl hat, boah, ich sehe da schon echt viele Signale, die darauf hindeuten, dann kommt als erstes der Schritt, dass sie die Eltern fragt, wie fühlst du dich gerade? Ich habe das und das und das beobachtet. Was meinst du? Wie geht's dir damit? Könntest du dir vorstellen, dass wir so langsam zum Thema erste Verabschiedungen uns mal damit befassen? Und dann haben die Eltern wirklich wie sagt man, die dürfen wirklich mitentscheiden. Also es ist keine Scheinfrage, sondern tatsächlich wird nur der Schritt weitergedacht, wenn die Eltern jetzt auch sagen, ja, also ich habe auch das Gefühl, Lukas oder wer auch immer, Lara fühlt sich total wohl, die geht ja schon ganz oft mit dir mit, wenn du in den Garten gehst, guck gar nicht mehr, ob ich noch da bin oder nicht. Und die lacht ganz viel. Und also dann kommen die auch ins Gespräch. Da haben die auch so zum Beispiel kleine, so ganz kleine Mini-Checklisten, wo die miteinander auch draufschauen können. Und wenn, aber zum Beispiel hatten wir einmal eine Mama, die hat gesagt, ja, eigentlich merke ich, dass mein Kind richtig gut angekommen ist. Aber eins wundert mich, die lacht hier wirklich nie. Und zu Hause lacht die so viel. Und das fand die Fachkraft total interessant. Meinte, ach echt? Die so, ja, das ist wirklich so. Zu Hause lacht die ganz viel und hier macht die zwar alles mit, aber mir fehlt dieses lockere, heitere, was ich von ihr kenne. Und
Okay.
dann hat die gesagt, ja, dann warten wir einfach noch einen Moment. Und irgendwie, wirklich just 2 Tage später, kam an einem Tag direkt 3 oder 4 Situationen, wo dieses Mädchen lauthals anfing zu lachen.
Ja.
Und das war so schön, wie Mama und Fachkraft sich dann nur anschauten und sagten, das meintest du, oder? Und die so, genau das meinte ich. Und dann war sie auch so, ja, ich glaube, jetzt können wir auf jeden Fall loslegen. Weil die
Okay.
Mutter wusste so, das ist mein Kind, so kenne ich mein Kind, so, ne?
Ja,
Ja.
guck mal. Das heißt, es geht viel, viel mehr um Signale tatsächlich, die die Eltern beim Kind wahrnehmen, beobachten, fühlen, was auch immer können. Und viele, und ich glaube auch die eigenen Signale, die die Mütter in sich so spüren, nicht? Das heißt,
Absolut.
es geht viel mehr um Dinge, die so wichtig sind für diesen unglaublich wichtigen Prozess. Das heißt, ein Kind einer anderen Person anzuvertrauen, das finde ich, kann man sich ja auch einfach echt wirklich noch mal wieder ganz klar machen. Die Kinder sind das Beste, was wir haben.
Absolut.
So,
Und
und
da ist es auch legitim, dass wir Vertrauen haben wollen. Also ich finde das so, so wichtig. Das, also für mich ist das der schlimmste Satz, den ich so oft gehört habe, wenn in Fortbildungen die Fachkräfte sagen, ja, das wäre ja überhaupt nicht schlimm, wenn die Eltern nicht loslassen könnten. Und ich denke, die haben aber ein Recht darauf, nicht loslassen zu können, solange sie nicht das Gefühl haben, dass ihr Kind wirklich in guten Händen ist. Ich glaube, würden wir ihnen die Chance geben, so wie wir das jetzt machen, dass sie wirklich das erleben, dass sie wirklich selber hautnah erleben, ja, meinem Kind geht's hier wirklich gut, dann können die auch loslassen. Aber das Drama ist ja, wenn ich immer nur so einen ganz kleinen Einblick bekomme und der noch total künstlich ist, dann kann ich vielleicht auch nicht ein gutes Gefühl dafür haben. Und ich glaube, dass das einfach sehr viel mit Vertrauen und mit, ja, tatsächlich auch mit einem sicheren Beziehungsaufbau zu tun hat, auf beiden Seiten. Und ich glaube, wir brauchen die sichere Beziehung zu den Eltern ganz genauso wie zu den Kindern. Also ja, ohne geht's einfach nicht. Ich sage immer, wenn Sie ein Kind aufnehmen, nehmen Sie die ganze Familie auf. Verabschieden Sie sich von der Idee, dass Sie nur ein Kind aufnehmen. Das gibt's nicht. Also,
ja.
ne? Das muss man, dessen muss man sich bewusst sein.
Naja, es ist ein System, was da ankommt, ne? Also
Genau.
tatsächlich. Und ich finde das so, also ich habe so nie aus meiner Arbeit nie so den Blick auf die Erzieherin, weil das nicht meine Zielgruppe ist, sondern das sind halt Eltern. Aber natürlich, wenn du das jetzt so sagst, ist das natürlich auch für die Erzieherin ein Riesendruck. So habe ich das tatsächlich nie gesehen. Und mir fällt gerade ein, eine unglaublich missglückte Eingewöhnung. Da hat mir die Mutter berichtet, dass das Kind weinte und es war jetzt irgendwie wirklich Zeit für Trennung, Zeit für, ja, dann geh doch vielleicht nur mal eine Viertelstunde in den Nebenraum. Kind weinte wirklich bitterlich. Und die Erzieherin auch. Und
Oh Gott.
da sagte mir die Mutter, Mensch, Nina, dabei, was soll ich denn da machen? Da lasse ich doch mein Kind nicht. Also es war alles war Chaos, Katastrophe. So, was soll da funktionieren? Da funktioniert gar nichts. Und natürlich sind die Erzieherinnen auch unter Druck. Das denke ich jetzt zum ersten Mal. Da hast du natürlich recht.
Ja, gerade wenn alle Kinder gleichzeitig im Sommer aufgenommen werden, weil die
Ja.
wissen ja schon, das nächste Kind steht schon in der Pipeline und so
Ja.
weiter. Da müssen wir ganz, ganz dringend politisch Lösungen finden aus meiner Sicht, weil das kann nicht sein, dass das alles auf den Rücken der Fachkräfte ausgetragen wird. Das ist eine andere Baustelle, aber meine Erfahrung ist, dass gute Kitas das irgendwie hinbekommen, das so zeitversetzt zu machen oder auch dadurch, dass die zu unterschiedlichen Zeiten kommen, die Familien. Dass die halt parallel auch viele, was heißt viele, aber zumindest auch mal 2 oder 3 Eingewöhnungen laufen lassen können und trotzdem nicht, ja, total überbelastet werden. Aber
Ja.
natürlich ist das einfach viel, was da auf die zukommt.
Okay, so, Marian, ich bin ja leider jetzt auch immer hier so ein bisschen die Zeitwächterin, weil uns hören Eltern zu, deren Zeit begrenzt ist. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige vielleicht wachgerüttelt wurden oder überhaupt erstmal über diese Wichtigkeit des Vorgehens bei der Eingewöhnung aufmerksam geworden sind, dass es nicht einfach nur darum geht, die Kinder irgendwie einzugewöhnen und das Programm, das die Kita so vorgibt, einfach mal mitzumachen, sondern wie viele Chancen Eltern haben und wie gut es laufen kann, wenn sich alle wohlfühlen können. Oder
Absolut.
vielleicht denkt jetzt auch die eine oder andere, die uns zuhört, ein bisschen wehmütig, boah, so kann Eingewöhnung funktionieren, bei der auf Wohlergehen von allen Beteiligten, also vom Kind und von den Eltern, geachtet wird. Das hätte ich mir tatsächlich bei meiner Eingewöhnung auch gewünscht. Wie auch immer. Das Ziel mit dieser Episode ist ja, dass ihr Eltern darüber informiert seid, dass Eingewöhnung auch anders gehen kann und ihr mal eventuell vor der Eingewöhnung in eurer Krippe erfragt, ob die Krippe von diesem Modell überhaupt weiß. Und ich bringe alles, was es darüber gibt, die Website, auf der Marjan wirklich alles ganz, ganz, ganz schön beschrieben hat, alle Schritte, ganz gute Elternratgeber, alles, was ihr dazu finden könnt, bringe ich in die Shownotes, sodass ihr nachlesen könnt und das auch weiter teilen könnt. So, und so können wir dann ja möglicherweise ganz viele Krippenleitungen auch davon überzeugen, sich hiermit zumindest erstmal auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall hier in diesem Thema mein allergrößter Wunsch. Liebe, liebe Marian, du hast mich restlos überzeugt. Also ich bin total begeistert und ich bin mir sicher, dass auch ganz viele Eltern begeistert sind von dem Konzept. Danke für deine Zeit und möglicherweise hören wir uns ja einfach nochmal, weil, also ich habe noch 25 Fragen.
Ja, und ich weiß, also wir könnten das noch so vertiefen, ich könnte noch zu allen Phasen ganz, ganz viel erzählen. Aber ich glaube, das ist erstmal ganz gut, um ein Gefühl zu haben, worum geht's und was ist daran anders. Und ihr seid wirklich herzlich eingeladen, auch auf der Website nochmal zu stöbern. Und da haben wir ganz viele Informationen und vielleicht nehmen wir auch nochmal, wenn mehr Zeit ist, gerne noch einen weiteren Podcast auf. Da schauen wir mal und genau, und wenn ich einmal die Eltern, falls ihr mich jetzt hört, wir machen gerade eine Umfrage und wenn ihr in den letzten 12 Monaten selber euer Kind eingewöhnt habt, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnimmt. Das wäre richtig, richtig toll. Die Nina wird das hoffentlich verlinken. Das wäre ganz, ganz lieb.
Genau, wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes, ihr findet Marians Seite und die Checkliste für die Eltern und die Umfrage. Alles, was du mir gibst, teile ich in
Sehr
diesem
gut.
Podcast. Also,
Perfekt.
liebe Marian, herzlichen Dank.
Sehr, sehr gern.
Tschüss du!
Alles Gute. Tschüss.